Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast, Andreas Nachhammer, hat viel für die Erinnerungskultur in Deutschland getan, sich aber nie in irgendeine Schublade pressen lassen. Er war viele Jahre Direktor des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors hier in Berlin, ist promovierter Historiker und Judaist, Publizist und last but keinesfalls least Rabbiner. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Ihnen, Herr Nachhammer. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Offiziell sind Sie ja seit Anfang des Jahres in Rente. Trotzdem war es nicht ganz einfach, einen gemeinsamen Termin zu finden. Wo schwirren Sie denn überall rum?
Naja, als Rabbiner hat man eine Gemeinde, muss man leider Beerdigungen machen. Auch in dieser Zeit hat man Zoom-Konferenzen und anderes. Also es ist schon viel.
Also Ruhestand ist nicht?
Naja, es ist schon ein bisschen ruhiger als früher, aber ganz ruhig ist es nicht.
Warum sich Andreas Nachhammer als Historiker und als Kind von Davongekommenen des Holocaust vor allem mit den Tätern des Naziregimes beschäftigt und warum der Vater vor dem Rabbinerberuf warnte, darüber sprechen wir hier mit ihm. Andreas Nachhammer ist 1951 geboren in Berlin. Da sind Sie ja einer der ganz wenigen waschechten Berliner.
Ja, sogar meine Mutter ist 21 in Berlin geboren. Insofern, ja, einigermaßen waschecht.
1951, da war die Stadt noch sehr kaputt. Welche Erinnerungen haben Sie an das Berlin, durch das Sie als Junge hindurchgestromert sind, Herr Nachhammer?
Wir wohnten in Schmargendorf, also am Rande des Grunewalds. Und gegenüber von dem Haus, wo ich mit meiner Mutter drin wohnte, das war ein Neubau, ein Nachkriegsneubau, war ein zerstörtes Einfamilienhaus, von dem war noch die Kellerdecke da und es stand auch noch das Treppenhaus. Und für uns Kinder war das natürlich ein Abenteuerspielplatz. Und wenn meine Mutter es rausgekriegt hat, dass ich da gespielt habe, dann habe ich eine Ohrfeige gekriegt. Ja, so war das einfach. Aber es war ganz und gar spannend. Und so war die ganze Straße rauf und runter. Da waren dann Häuser, da waren Dinge abgestützt mit Holzbalken und anderes. Also das war schon total spannend. Und man hat sich natürlich immer gefragt als Kind, wer hat das kaputt gemacht? Und die Antworten waren schon merkwürdig, unverbindlich von allen. Ja, das war so, da war eben Krieg.
Da war eben Krieg?
Da war eben Krieg, ja.
Und egal, wen Sie fragten?
Ja, auch meine Mutter hätte keine genaueren Auskünfte gegeben. Also es war dann später so, dann war ich schon etwas größer, vielleicht so 10 Jahre alt, also Anfang der 60er Jahre. Da musste ich mit ihr Verdunklungen üben. Also sie war sehr geprägt von dieser Kriegszeit in Berlin. Und hat das auch irgendwie in einer gewissen Weise an mich weitergegeben. Also ich übe jetzt heute keine Verdunklungen mehr, aber es ist eine Erinnerung an meine Kindheit, die mich sehr geprägt hat.
Eine Kindheit in den 60er Jahren ohne ein einziges Haushaltsgerät von Siemens. Das dürfte selten sein in der Zeit. Das hat auch mit der Geschichte ihrer Mutter zu tun.
Na gut, sie hat bei Siemens Zwangsarbeit leisten müssen. Dort hat sie dann glücklicherweise, muss man ja sagen, einer der Meister für die Schicht gewarnt. Und so konnte sie entweichen, bevor die Verhaftungswelle da für die Deportation stattfand. Und von da an war sie dann untergetaucht. Und ja, natürlich hat sie das gewurmt mit Siemens. Also sie hat erst sehr, sehr spät auch sehr, sehr kleine Entschädigung dafür bekommen. Das war sozusagen ein Feind, Siemens, ja.
Es war emotional besetzt.
Emotional besetzt.
Auch angstbesetzt.
Und mit Angst. Und insofern gab es also keine Siemens-Geräte bei uns zu Hause. Das stimmt, ja.
Ihre Eltern sind beide dem Holocaust entkommen, haben aber sehr unterschiedliche Lebensgeschichten, bis sie einander kennen. Lernten. Was mögen Sie uns von ihnen erzählen?
Naja, Strongo ist in Saloniki geboren, also in Griechenland, ist dann erst sehr spät, 1943, im März mit den anderen Juden aus Saloniki nach Auschwitz deportiert worden. Da kam er in ein Außenlager, das war ein Steinbruch. Und so wie er das nicht mir, aber anderen erzählt hat, hat er dort überleben können, weil er abends für die Wachmannschaften italienische Balcanto-Lieder singen konnte und deshalb mal ein Brot oder was auch immer mehr bekommen hat, was ihm, sagen wir mal, das physische Überleben ermöglicht hat. Ja, wie gesagt, meine Mutter war untergetaucht, war versteckt primär von Frau Wertheim. Das war die nicht-jüdische Ehefrau eines der Kaufhausmagnaten. natürlich waren da drumherum auch noch viele andere, die mit Lebensmittelmarken und diesem und jenem dazu beigetragen haben, dass sie überleben konnten. Das war, sagen wir mal, meine Nachkriegsfamilie. Aus der Familie meiner Mutter hat niemand überlebt, aus der Familie meines Vaters hat niemand überlebt, außer die beiden selber. Und waren also diese Onkel und Tanten, die ich gehabt habe, waren am Ende die, mit denen sie versteckt gewesen ist oder mit denen Strongo in der letzten Zeit seines Seins im Konzentrationslager, mit denen er dort zusammen interniert, inhaftiert war und die dann in Berlin oder in Deutschland zumindest geblieben waren und mit denen er irgendwie in Kontakt war, weil er die als seine Kameraden betrachtet hat. Und das waren sozusagen meine nennen Onkel und Tanten.
Haben die Eltern Ihnen ihre Geschichte erzählt oder haben Sie sich das nach und nach wie ein Puzzle zusammengesetzt?
Ja, habe ich mir das nach und nach wie ein Puzzle zusammengesetzt. Die haben mir das nicht erzählt. Also wenn sie es jemandem erzählt haben, dann viel, viel später, nämlich meinen Kindern, also ihren Enkelkindern. Das ging, aber mir haben sie das nicht erzählt. Ich sag mal, hatte das eben diese Situation, dass zum Beispiel bei meiner Mutter natürlich Leute ein- und ausgingen, die wie sie untergetaucht waren oder die dazu beigetragen haben, dass sie da überleben konnte. Und die erzählten sich dann gegenseitig über bestimmte Situationen, was, wenn einer von denen gestorben ist. Dann wurde sozusagen, also was haben wir mit dem erlebt? Das waren die interessantesten Geschichten meines Kindheitlebens, waren viel interessanter als die Märchen, die mir erzählt wurden, weil da passierte ja wirklich was. Und das habe ich immer sehr aufmerksam gehört. Und insofern habe ich mir dann langsam sozusagen ein Bild machen können. Und das waren schon interessante Geschichten.
Aber das ist typisch, nicht? Dass der direkten Folgegeneration den Kindern nichts erzählt wurde. Und Kinder sind ja taktvoll, die spüren dann ja irgendwie auch, ich würde meine Eltern verletzen und fragen irgendwann nicht weiter. Und die Enkel fragen dann einfach, sag mal Opa, wie war denn das so? Und dann geht's.
Ja, da ging das. Das ist schon interessant.
Die Schule wurde aber sehr sorgfältig gewählt für Sie. Sie waren in einem Gymnasium, das von einer Widerstandskämpferin geleitet wurde. Das haben die Eltern, glaube ich, sehr bewusst ausgewählt, oder?
Ja, das haben sie sehr bewusst gemacht. Man muss natürlich dazu sagen, dass diejenigen, die in meinem Alter waren, mit meinem Alter meine ich jetzt 49 bis vielleicht 53 geboren, die waren ja in der jüdischen Gemeinde nicht so groß an Zahl. Man kannte sich untereinander. Da war eben die Rückertschule sozusagen der Geheimtipp. Da ist ja dann auch, sind die Kinder von Hans Rosenthal hier, also wieder im Funkhaus, in dem wir jetzt sitzen, haben wir so ein Stück Geschichte, die sind da hingegangen. Viele andere Kinder von Zeugen Jehovas, Roma, ja auch politisch, Kinder von politisch Verfolgten. Und das war, sagen wir mal, schon eine Schule, war zwar eine normale öffentliche Schule, wo aber ein wesentlich höherer Prozentsatz, also ich würde jetzt einfach mal sagen, in jeder Klasse vielleicht ein, zwei, aber auf die vielen Klassen, die es von 7 bis 13 mit den verschiedenen Zügen gegeben hat, waren es dann auch schon vielleicht 30, 40 Personen von den 800, 900 Schülern, die entweder jüdisch waren oder einen Background gehabt haben als Kinder von Verfolgten. Und das hat schon geholfen.
Sie erzählen das mit viel Lächeln. War das trotz des Traumas der Eltern eine behütete Kindheit? Kann das sein in der
Ja,
Zeit?
Total. Also ich würde einfach mal sagen, das Aufwachsen hier in West-Berlin war nicht besonders schwer. Mhm. Und ich würde sogar auch sagen, Antisemitismus, also in dem Sinne, dass mich jetzt jemand beschimpft hätte oder in irgendeiner Form angegangen hätte, habe ich auf der Schule nicht erlebt. Es gab Situationen, wo man in der Zeitung sozusagen gelesen hat, dass es hier oder da einen Anschlag gegeben hat und wo dann möglicherweise auch in der Schulklasse dann eine gewisse Betroffenheit da war und man nicht so genau wusste, wie man damit umgehen sollte. Auch nebenbei merkt die Kinder der Verfolgten nicht. Mhm. Aber gut, man muss dann eben als Jugendlicher auch lernen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Das habe ich gelernt.
Nachama, hat der Name eine Bedeutung oder ist das einfach ein besonders schöner Klang?
Nein, das hat schon eine Bedeutung. Also Nachamu, Nachamu, Ami, tröste, tröste mein Volk. Das fängt der Jesaja-Text an, der Prophet Jesaja. Und Nachama heißt eigentlich der Trost.
Wie schön.
Und Andreas ist der männliche, also ich bin der männliche Trost.
Der Vater ist Strongo Nachama, Sie haben ihn schon erwähnt. Ein klingender Name, weit über Berlin hinaus. Oberkantor der jüdischen Gemeinde über viele Jahrzehnte. Die Gesangsstimme oft auch hier im Radio zu hören. Sie selbst singen nicht?
Naja, es gibt ein Abkommen, das mein Vater und ich miteinander getroffen haben. Er schreibt keine historischen Aufsätze und ich singe nicht. Er hatte natürlich eine Jahrhundertstimme und damit will man sich nicht Konkurrenz begeben.
Sie haben aber gemeinsam Veranstaltungen gemacht, nicht? Er gesungen und Sie ausgelegt?
Ich ausgelegt, ich moderiert, ich erklärt. Das haben wir gerne gemacht, das hat auch Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz war Strongo sehr skeptisch über meine Ambitionen, sozusagen auch Rabbiner zu sein, weil er immer der Meinung war, das ist kein Job für einen jüdischen Jungen.
Oh!
Ja, das hat natürlich was mit seiner Erfahrung zu tun, dass am Ende es sehr schwer ist, in einer Gemeinde unumstritten zu sein. Letztlich muss man dann so sagen, sind da die Arbeitgeber sehr, die Möglichkeiten, unter Umständen was anderes zu machen, sehr beschränkt. Also da war er sehr, sehr skeptisch, war sehr froh, dass ich als Brotjob der Historiker war und das andere ehrenamtlich oder nebenamtlich gemacht habe.
Ihr Vater, Herr Nachhammer, hat Auschwitz überlebt. Mir wurde erzählt, er habe diese Zeit mit einem sehr ironischen Wahn Kriegsgefangenschaft weggedrängt, weggefrotzelt. Stimmt das?
Mhm. Er war ja so Anfang der 40er Jahre Soldat in der griechischen Armee. Da hat man ihm offenbar beigebracht, was passiert, wenn man in Kriegsgefangenschaft oder wie man sich verhält, wenn man in Kriegsgefangenschaft gerät. Das hat er, wie er immer sagt, hat er die Zeit im Konzentrationslager mit dieser Einstellung überwunden und deshalb auch immer eher gesagt, also ich als Grieche bin doch Kriegsgefangener gewesen. Mhm. Natürlich war ich da als Jude, schon klar, aber für sich selbst im Kopf hat er das immer so gesagt und hat auch immer gesagt, ja, ich bin ein Ishmil Hamar, ich bin ein Mann des Krieges und ein Kind des Krieges, also ich bin vom Krieg geprägt worden, aber ich habe es besiegt und zwar nicht mit Gewalt dann am Ende, sondern durch seinen Gesang.
Jemand, der das überlebt hat und so viel Vertrauen zu seinem Gott behält, dass er ihn besingt, das ist ja noch mehr als sprechen, singen, das ist nicht selbstverständlich.
Nein, das ist nicht selbstverständlich, aber beide hatten das. Also meine Mutter war immer davon überzeugt, ja, natürlich haben sie Menschen gerettet, aber am Ende war es Gott. Sie war eine sehr fromme und gottgläubige Frau und hat bis zum Schluss immer daran geglaubt, dass Gott sie retten würde. Und so ähnlich war das bei Strongo auch. Strongo war sehr in seiner Liberalität, den Glaubensregeln gegenüber, aber sozusagen im Kern war ein sehr gottgläubiger Mensch.
Was hat Ihnen das bedeutet, so ganz organisch aufzuwachsen in einer sehr kleinen, zum Teil aber sehr prominenten jüdischen Gemeinde in Berlin, die Synagogenbesuche, die Feste?
Das war Teil meines Lebens und ist ja auch Teil meines Lebens. Und ich muss mal sagen, wenn man jetzt über die Zeiten des Lockdown spricht, das waren ja eigentlich die einzigen Wochen in meinem Leben, wenn man jetzt mal von Zeiten im Krankenhaus oder sowas absieht, wo ich hätte in die Synagoge gehen können, aber es nicht tun konnte, wo ich zu Hause saß. Sonst habe ich ja jeden Schabbat und jeden Feiertag eigentlich in einer Synagoge verbracht. Das war schon also eine merkwürdige Erfahrung. Nicht nur, dass ich jetzt als Rabbiner die Gemeinde vermisst hätte, sondern ich hätte sie auch als Beter vermisst. Also ich bin eigentlich immer gewöhnt gewesen, in einer Gemeinschaft zu beten. Selbst wenn ich irgendwie mit einer Jugendgruppe verreist war, haben wir irgendwie in dem Camp einen Gottesdienst uns gemacht. Das war vielleicht nicht so perfekt wie mit Strongo, aber irgendwie haben wir das gemacht. Und jetzt auf einmal war das anders. Das war schon ein Einschnitt.
Der Vater hat vor dem Rabbinerberuf gewarnt, halb im Scherz, halb im Ernst. Der Sohn steht inzwischen sogar der Rabbinerkonferenz in Deutschland vor. Wäre der Vater einverstanden?
Ach ja, ich würde mal so
schräge
sagen,
Bemerkung machen.
Er würde erstmal sagen, ein Glück, dass du das machst als Rentner und von diesen Jungs nicht abhängig bist. Ich selber konnte in der jüdischen Welt immer besonders locker sprechen, weil ich mir keine Sorgen machen musste, dass wenn ich jetzt da irgendetwas sage, dass irgendjemand mich anruft und sagt, also ich feuere dich jetzt. Ne?
Jetzt wird schon zum zweiten Mal angespielt auf die diplomatischen Fähigkeiten, die Rabbiner offensichtlich auch manchmal brauchen. Sie haben auch einige Jahre lang die jüdische Gemeinde in Berlin geleitet, sind aber dann wieder dem Historikerberuf treu geblieben, auch aus guten Gründen. Dieses Quäntchen Diplomatie, das wollte Ihnen der Vater ersparen? Oder wie soll man das verstehen?
Ja, ich würde es schon so sagen. Also er hat eben gesehen, also ich meine, man kann ja das Beispiel nennen, Nathan Peter Levinson, Rabbiner 1953 in Berlin. Ja, es kommt der 17. Juni. Levinson setzt sich hier in diesem Haus, wo wir jetzt sitzen, vor die Mikrofone und fordert die Juden der DDR auf, die Nämliche zu verlassen. Und ist am Abend fristlos entlassen von Herrn Jelinski, der am nächsten Morgen das Gleiche macht, aber dem Rabbiner die politische Aussage nicht billigen wollte und nur selber als Gemeindevorsitzender die tun konnte oder wollte.
Heinz Kalinski, der legendäre erste Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in
über
Berlin.
Über Jahrzehnte, genau. Ja. Der war von Ende 49 bis zu seinem Tod 82 der Vorsitzende und hat das Politische sozusagen alleine vertreten. Er hat immer gesagt, ich bin die politische Stimme und du, Estrongo, bist die freundliche Stimme, die singt und die macht. Und den Rabbinern wollte er das nicht zugestehen. Das ist heute in vielen Gemeinden immer noch so. Diese politische Funktion liegt eher bei Leuten, die gewählt sind und die nicht sozusagen Angestellte der Gemeinde sind. Und vor diesem Hintergrund muss man das so sehen.
Sie erzählen das mit Lächeln, Sie haben das aber weitergegeben. Auch einer Ihrer Söhne ist Rabbiner geworden. Also irgendwie ist es eine streitbare Diskussion im Hause Nachama, das Für und Wider dieses Berufs. Was haben Sie Ihren Söhnen vor allem mitgeben wollen?
Na, dass sie aufrechte Menschen sind und dass sie Judentum als eine Gebrauchsanleitung dafür nehmen, dass man einen einigermaßen geraden Weg in seinem Leben führt. So ungefähr habe ich ihnen versucht, das zu vermitteln. Der eine ist Anwalt geworden, der andere Rabbiner. Und ich hoffe mal, dass das so auch funktioniert. Am Ende auf sich selbst bezogen oder auf mich selbst bezogen kann man ja sagen, das weiß man nicht, bevor man nicht mit einem Fuß wenigstens im Grab steht, ob man nicht noch irgendeinen schrecklichen Fehler macht in seinem Leben.
Aber die Berufsmischung hat bislang ganz gut geklappt. Auf einen Beruf allein hat sich unser Gast Andreas Nachama nie festlegen mögen. Er ist Historiker, Judaist, Publizist, Rabbiner, vor allem aber bekannt als langjähriger Direktor des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors. Topographie des Terrors. Herr Nachama richtet den Blick auf die Täter. Das ist die frühere Gestapo-Zentrale hier in Berlin. Warum hat Sie gerade der Blick auf die Täter so stark interessiert?
Naja, das könnte ich mal sagen, aus meiner Kindheit kannte ich die Opfer. Und deshalb haben mich die Täter immer mehr interessiert. Das hat natürlich was damit zu tun, dass keiner in meiner Kindheit und Jugend Täter sein wollte. Also man hat immer gefragt, wer waren denn dann die? Und die gab es nicht. Ja. Die waren irgendwie nicht greifbar. Und das hat mich von Anfang an interessiert. Was waren das für Personen, die ein so merkwürdiges Weltbild entwickelt haben und die am Ende Deutschland und Europa in Schutt und Asche gelegt haben. Und insofern war das dann folgerichtig, als ich bei den Berliner Festspielen als Historiker arbeitete, eigentlich um die Preußenausstellung und die 57-Jahr-Feier Berlins vorzubereiten und sich dann rausstellte, oder ich wusste das ja, dass da in unmittelbarer Nachbarschaft die Gestapo war und man so eine 750-Jahr-Feier Berlins 1987 mit einer großen Ausstellung der Berliner Geschichte auf Hochglanz eigentlich nicht machen konnte, ohne nicht zu sagen, wie sah auch die andere, die braune, die schmuddelige Geschichte aus. Und so hat sich das dann ergeben und so haben wir uns dann da zusammengetan und dann in den Jahren und Jahrzehnten danach dieses Konzept entwickelt, das da heute noch zu sehen ist.
Das ist ein sehr nüchterner, zurückgenommener Ort, diese Topographie des Terrors, trotzdem sehr, sehr viel besucht. Und Ihnen ist immer wichtig, das ist kein Erinnerungs-, sondern ein Lernort. Auch diese Nüchternheit ist Ihnen wichtig. Warum?
Ja, ich finde, also man soll schon aufrecht da reingehen und sich das angucken, so wie man sich eine mathematische Gleichung vielleicht auch anguckt oder wie man sich auch andere Geschichte anguckt. Also der gesenkte Kopf reingehen in so einer Trauerstimmung, das hilft ja nicht, um zu verstehen, was da passiert ist. Und mir ging es immer darum, dass die Leute begreifen, was da passiert ist, um wirklich zu lernen, was kann eine Gesellschaft tun, damit sowas nicht wieder passiert. Und ich sage es mal einfach so, die Kernbotschaft des Ganzen ist ja, Da war eben polizeiliche Gewalt, also geheime Staatspolizei, polizeiliche Gewalt, die nicht durch unabhängige Gerichte kontrolliert werden konnte.
Das waren die Schreibtischtäter, das waren die Schlimmsten. Die hatten waren keine Blutlinien,
auch die Schreibtischtäter, aber es war eben polizeiliche Gewalt, die nicht kontrolliert werden konnte. Und das war sozusagen das Kennzeichen des Dritten Reichs. Ein Polizist konnte jemanden am Ende ohne wirklichen Grund verhaften und am Ende konnte ein Gericht ihn zu Tode verurteilen. Selbst jemand, der vor Gericht nicht verurteilt worden und freikam, den konnte die Gestapo wieder verhaften und ins Konzentrationslager werfen. Also keinerlei rechtliche Möglichkeit des Einspruchs. Und ich finde, wenn Besucherinnen und Besucher, egal ob sie aus Deutschland kommen, einen sozusagen standarddeutschen Background haben oder einen mit Migrationshintergrund, wenn sie verstehen, was in einer Gesellschaft passiert, wo polizeiliches Handeln eben nicht durch unabhängige Gerichte kontrolliert wird, dann kennen sie den Kern des NS-Staates und der NS-Zeit. Und dann wissen sie aber auch, wie sie sich in ihren eigenen Heimatländern oder in den Heimatländern ihrer Eltern, Großeltern zu verhalten haben, wo sozusagen die Kriterien sind.
Und dann hat der Lernort seine Aufgabe erfüllt und neue Fragen angestoßen, immer wieder. Aber wie war das eigentlich für Sie als Sohn davongekommener, da jahrzehntelang über dieses Territorium zu laufen? Ich meine, das ist doch ein eigenes Terrain.
Ich glaube, ich konnte das nur deshalb, weil ich eben auch als Rabbiner noch mal was anderes gemacht habe. Also wenn ich mich hätte wirklich die ganzen Jahrzehnte nur mit der NS-Geschichte beschäftigen sollen, ich glaube, das wäre schwieriger gewesen. Mhm. So hatte ich immer wieder mal die Möglichkeit, mich mit anderen Themen zu beschäftigen. Das hat aber auch dann dazu geführt, dass ich mit einem besseren Blick eigentlich wieder auf diese Themen zugehen konnte, die da waren. Und so haben wir ja, sagen wir mal, eben auch Euthanasieopfer. Wir haben auch Opfergruppen, die eher am Rande lagen, in die Ausstellung und nicht nur in die Ausstellung, sondern in unser Tun einschließen können und damit vielleicht auch etwas machen können, was sonst vielleicht auch wieder vergessen worden wäre. Denn man sieht es ja an vielen Erinnerungsorten, geht es um Juden, geht es um politische Opfer des Ganzen, aber die anderen Opfergruppen geraten oftmals außer Blick.
Heute, seit einem halben Jahr, sind Sie dort nicht mehr Direktor. Heute liegt Ihnen vor allem ein anderes Gebäude sehr am Herzen, das House of One, ein Haus für alle drei großen Religionen, Judentum, Christentum, Islam. Jeder soll seinen Ort finden und dann noch einen Ort, besonders wichtig, einen Raum für alle zusammen. Sie meinen, das geht gut?
Bis jetzt geht es sehr gut. Also,
es ist ja auch noch nicht da.
Wir sind ja Imam, Pfarrer und Rabbiner, die wir uns einmal in der Woche treffen. Im Augenblick eher über Zoom und auch Gebete und Gottesdienste gemeinsam versuchen zu organisieren, ohne dass jemand aus seiner Tradition herausgehen muss. Und das funktioniert. Das funktioniert nebenbei, merkt, also ich habe das schon seit Anfang der 70er Jahre, da gab es in Bendorf am Rhein erste jüdisch-christlich-islamische Treffen. Und wir haben über die Jahre hinweg das immer wieder gemacht. Der Nachteil bei all diesen Sachen war über die Jahrzehnte, dass es immer wieder einen Neuanfang bedurfte, weil der Pfarrer wurde versetzt, der Imam ging zurück in die Türkei oder irgendwo anders in ein anderes Land hin oder war nicht mehr greifbar. Und jetzt hier mit dem Haus entsteht etwas, vollkommen gleichgültig, ob ich oder ein anderer Rabbiner das sein wird, ob der jetzt die Pfarrer oder der jetzt die Imam oder ein anderer das sein wird. Das Haus verpflichtet dann zur Zusammenarbeit und insofern wird es dann eine Kontinuität geben.
Grundsteinlegung war gedacht für den 14. April, höchst beziehungsreiches Datum. Das war die Premiere von Lessings Nathan dem Weisen, das Stück mit der Ringparabel. Das Gleichnis für Toleranz wird jetzt um ein Jahr verschoben, dass man wieder so beziehungsreich starten kann am 14. April.
Ja, ob das jetzt wirklich am 14. April ist, also planen ist für März oder April nächsten Jahres. Es hat auch ein bisschen was dann mit dem Baugeschehen zu tun. Wir wollen das Baugeschehen jetzt nicht behindern durch so eine Grundsteinlegung. Wir machen das natürlich sozusagen inspiriert durch Nathan den Weisen, aber wir machen es natürlich auch sozusagen uns selbst heraus und ich bin schon der Meinung, dass das wirklich ein Aufbruch in eine neue Zeit ist, wenn von Berlin, noch dazu von einem Ort, einer Kirche, wo es im Dritten Reich einen Pfarrer gegeben hat, der in Uniform, in SAA-Uniform in der Kirche gepredigt hat. Also wenn man
da tut sich eine ganze Welt auf.
Wenn man von einem solchen Ort ausgehend eben ein neues Zeichen setzt, ein Zeichen setzt des gegenseitigen Verstehens und der Toleranz, dann glaube ich schon, dass das ein guter Ausgangspunkt ist.
Er hat uns erzählt von seinem großen Traum, dem House of One, wo alle drei Religionen gemeinsam ein Zuhause finden könnten. Herr Nachama, mich begleitet seit vielen Jahren ein Satz von Moses Mendelssohn. Es gibt, die Religion sei, welche sie wolle, nur einen Gott, nur eine Tugend, nur ein Glück. Haben die Religionen viel mehr gemeinsam, als die Religiösen einander zugestehen?
Würde ich schon sagen. Es gibt viele Punkte, wo es sozusagen deckungsgleiche Aussagen gibt. Und wir versuchen, aufeinander zuzugehen. Und es geht im Grunde genommen darum, dass diese Gesellschaft so lebt, dass das, was man selber nicht angetan bekommen haben will, dass man das auch keinem anderen antut. Ich finde, das ist ein guter Ausgangspunkt. Jeder lebt in seiner Tradition. Ich möchte nicht, dass jemand in meiner Tradition rumpuppelt, aber puppel auch nicht in der anderen Tradition rum. Und gleichzeitig finden wir zum Beispiel bei Anlässen wie jetzt Corona Worte, um gemeinsam, also hintereinander, aber an einem Ort und in einer definierten Zeit zu beten, dass diese Epidemie vorübergehen möge und dass die Kranken geheilt werden und dass diejenigen, die dort arbeiten und ihr Leben in Gefahr bringen, um andere Menschen zu retten, dass die beschützt werden.
Ich möchte nochmal zurück zum Rabbi Andreas Nachama. Das ist so ein wunderbarer lebenspraktischer Beruf. Den Rabbi fragt man ja, was man machen soll. Den Rabbi fragt man um Rat. Was reizt Sie daran und welche Fragen kommen auf Sie zu?
Naja, die Fragen, die auf einen zukommen, sind ja immer irgendwie die gleichen. Also jemand hat ein Problem, das sich mit dem bisherigen Set an Antworten nicht unbedingt lösen lässt. Und dann kommt es eben darauf an, dass man versucht, nicht zu sagen, was nicht geht, sondern zu überlegen, wie kann ich die Dinge sozusagen so zurechtlegen, dass man doch einen Weg findet, der für alle Seiten, also sowohl für, sagen wir mal, die vielleicht betroffene Familie, als auch für diejenigen, die selber einen anderen Weg des Zusammenlebens finden wollen, dass das funktioniert. Und bis jetzt, würde ich mal so sagen, ist mir das vielleicht nicht immer gelungen, das auf Anhieb dafür eine Lösung zu finden, aber wenigstens dann im zweiten oder dritten Nachgang. Also man muss darüber manchmal ja nachdenken.
Und während Sie uns das erzählen, fahren Ihre Hände Slalom. Das Judentum ist eine Debattenreligion. Alles wird immer wieder neu verhandelt. Herr Nachhammer, ich werde nie vergessen, wie uns hier in dieser Sendung die liberale Rabbinerin Elisa Klapek den Talmud als ersten Chatroom erklärt hat, also ein Diskussionsort. Viele, viele haben mitgedacht und mitgeschrieben und mitgestritten dran über viele, viele Jahre. Ist das ein Kern des Judentums, dieses immer wieder neu verhandeln?
Ja, sonst hätte es auch 2000 Jahre nicht überlebt. Und das kann nur durch Diskussionen probieren. Ich bezeichne den Talmud auch immer als ein Protokollbuch über eine jahrhundertelange Diskussion. Mhm. Und deshalb ist es auch so, weil es so über Jahrhunderte geführt wurde, dass da durchaus an der einen Stelle mal gesagt wird, der Baum ist grün, und an anderer Stelle wird gesagt, er ist braun und da sind keine Blätter dran. Und beides stimmt ja, wie wir wissen. Es kommt nur darauf an, das eine ist vielleicht im Sommer und das andere ist im Winter.
Das heißt, derjenige, der zum Rabbi kommt, zu Ihnen kommt und um Rat fragt und mit Ihnen gemeinsam alle Optionen immer wieder abwägt, neu bespricht, der muss aber nicht tun, was Sie dann machen, oder tut ein gläubiger Jude das, was der Rabbi ihm sagt?
Na, ich will gar nicht darüber nachdenken, ob die Leute das immer tun. Also man zeigt ihnen einen Weg auf. Und wenn es gut geht, dann machen sie es nicht nur, sondern es funktioniert auch. Und wenn es Gott behüte schlecht geht, dann kommen sie wieder.
Ich frage mich auch, weil Sie mal den Satz losgelassen haben, eine jüdische Gemeinde, die einstimmig ist, ist keine jüdische Gemeinde.
Ja, also das gibt es nicht. Also es gibt immer in den Diskurs, ich finde es schon interessant, also auch wenn jemand eine ganz andere Meinung hat als ich, ist doch schon also darüber nachdenkenswert, wie kommt der dazu und wie ist das und kann ich davon irgendwas für mich selber fruchtbar machen?
Das liberale Judentum, für das Sie stehen, Herr Nachhammer, das hat ja auch seine Wurzeln in Berlin, unter anderem bei jemandem wie Moses Mendelssohn. Die Liberalen zanken sich aber oft erbittert mit den Orthodoxen. Wie anstrengend ist das für beide?
Na, lebensnotwendig. würde ich immer sagen. Also der Diskurs zwischen unterschiedlichen Wegen zu Gott, der ist immer da. Und in der Orthodoxie wird ja immer behaupten, sie ist rechtgläubig, also es ist der einzige Weg. Und die Liberalen werden immer sagen, daneben gibt es andere Wege. Und wenn man in zum Beispiel so ein Chatroom des Judentums, also den Talmud, aufschlägt, dann sieht man eben, dass unsere Position schon wesentlich näher an der Realität dran ist, weil auch dort wurde ja immer gerungen um den richtigen Weg. Und insofern finde ich, also natürlich muss man in einer Zeit nach 1789, wo alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, überlegen, wie kann ich jetzt mit Frauen in der Synagoge umgehen? Müssen die wirklich noch hinterm Vorhang sitzen und können keinerlei Funktionen in einem Gottesdienst ausüben?
Die Elisa Klapeck, die bei uns mal zu Gast war, wäre in einer orthodoxen Gemeinde absolut undenkbar, ne?
Absolut, ja, wahrscheinlich undenkbar. Ich finde absolut.
Das ist die rabbinische Sichtweise.
Das ist schon immer eine Frage. Also auch da wird ja mal die Erkenntnis kommen. Also man muss sich vorstellen, Mendelssohn ist halt mit einem Bannfluch belegt worden, weil er die 5 Bücher Moses ins Deutsche übersetzt hat. Also das ist sozusagen der Beginn des modernen Judentums. Und heute gibt es ja auch keine orthodoxe Synagoge irgendwo in der Welt, wo es nicht ins Englische, Französische, Deutsche oder welche Sprache auch immer da an dem Ort gesprochen wird, übersetzte Bibeln gibt. Also hat zwar ein bisschen gedauert, bis sich das da rumgesprochen hat. Also insofern würde ich jetzt einfach mal sagen, es gibt doch gar keinen Grund, Frauen nicht gleichberechtigt zu behandeln. Außer der Tradition. Es ist schon immer so gewesen. Muss es deshalb immer so bleiben? Also auch die Orthodoxie wird sich in den Jahren und Jahrzehnten, vielleicht brauchst du noch ein Jahrhundert, wer weiß, hoffentlich nicht, bewegen. Und es gibt ja schon einzelne orthodoxe Gemeinden, wo es Rabbinerinnen gibt in Amerika. Insofern bin ich da ganz optimistisch.
Ihr Optimismus ist ziemlich grenzenlos, ne?
Na, grenzenlos ist er nicht, aber ich würde einfach immer sagen, meine Erfahrung auch meine Lebenserfahrung sagt, also Dinge, die in der Zeit meiner Kindheit undenkbar waren, sind heute vollkommen selbstverständlich. Also ich meine, ich könnte ein Beispiel nennen, gab einen Mann in der Synagoge meines Vaters, der homosexuell war, wurde da zur Schriftlesung aufgerufen, kommt ein neuer Rabbiner und sagt, das geht nicht mehr. Das ist gegen das jüdische Gesetz. Daraufhin hat der Strongo gesagt, also du kannst ja rausgehen auf dem Hof, wenn der aufgerufen wird, du musst dir das nicht anhören. In Auschwitz sind wir alle durch den gleichen Ofen gegangen. Seitdem gibt es diese Art von Differenzierung zwischen Mensch und Mensch nicht mehr und zwischen Jude und Jude nicht mehr. Und wir machen das so. Und heute ist das nicht, weil Estrongo das so gesagt hat, was an vielen Stellen der Welt ähnlich gesehen wurde, ist es vollkommen selbstverständlich, dass in Synagogen die sexuelle Orientierung einer Person keine Rolle spielt.
Andreas Nachama heute zu Gast bei uns. Ein Rabbiner Nachama liegt immer wieder neu tausende Jahre alte Schriften aus. Lesen, schreiben, studieren, streiten gehört zur Identität. Irgendwo haben Sie mal leichtsinnigerweise gesagt, Sie könnten sich beim Schreiben entspannen. Wie machen Sie das?
Naja, man hat eine Idee und dann muss ich das einfach mal so sagen. Also ich sitze dann da an dieser Tastatur, früher an der Schreibmaschine, und schreibe das. Und das fließt so einfach aus mir raus. Und dann gucke ich mir das nach einer Stunde oder so, wenn ich eine Pause gemacht habe, vielleicht eine Tasse Kaffee getrunken habe, an. Und dann gibt es zwei Varianten. Entweder es war gut, dann bleibt das so ungefähr. Oder es war nicht gut, dann muss ich es nochmal machen. Aber eigentlich ist das immer eine vollkommene Entspannung. Der Krampf, den man hat, ist vorher. Man muss vorher sich im Kopf überlegen, was will ich da eigentlich sagen. Das finde ich, ist die Konzentration. Aber einmal sitze ich an der Tastatur, dann läuft das so.
Ich bin sehr beruhigt, dass Sie das Denken auch anstrengend finden. Sonst hätte ich nämlich nach dem Rezept gefragt. Jemand, der sich beim Schreiben entspannt. Ich finde das unvorstellbar. Woran schreiben Sie gerade?
Ich schreibe gerade, ich hatte ja 13 Vorträge gemacht über diese 12 Jahre, 4 Monate und 8 Tage Drittes Reich. Also über jedes Jahr einen Vortrag. Das war am Abschluss in der Topografie sozusagen eine Abschiedsreihe, Vortragsreihe, und das mache ich jetzt zu einem Buch. Das soll, wenn es gut geht, im Herbst erscheinen.
Andreas Nachama, ich freue mich, dass Sie unser Gast waren und ich bedanke mich herzlich bei Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.